bin es, weil wir ständig mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, gewohnt, meine Zuhörer zu duzen. Ich hoffe, das findet hier keiner plump. Geht es euch auch so, dass ihr alles Unliebsame vor euch herschiebt? Also bei mir ist das ganz ausgeprägt so, meine Frau ist ein bisschen besser. Die Steuererklärung oder die nächste Inspektion im Auto, die Vorsorgeuntersuchung, der Zahnarzt. Man schiebt das immer so ein bisschen weg. Und eine Sache schieben ganz viele Menschen bis an ihr Lebensende, nämlich diese Frage von heute Abend: Worauf läuft eigentlich mein Leben hinaus? Was ist denn am Schluss? Das wird irgendwie ganz ausgeblendet. Hast du schon mal einen Toten gesehen? Also jetzt live und echt? Du? Hier in der ersten Reihe? Du ja? Ja. Aber rat mal, nur jeder Zweite hat das schon mal erlebt. Nur 50%. Bei den meisten bleibt der Tod ganz außen vor. Jemand hat mal gesagt, unsere Lebenserwartung steigt zwar, aber was hilft das, wenn die Todeserwartung nicht sinkt? Trotzdem müssen wir sterben, ne? Auch wenn wir noch so alt werden. Am 1. Januar hat mich ein entfernter Bekannter angerufen, den kenne ich nur aus der Grundschule, da sind wir beide in der Elternpflegschaft. Du, Andreas, heute Nacht ist mein Vater gestorben, 75. Sag mal, könntest du bei der Beerdigung was sagen? Ich war echt wie vom Donner gerührt. Der Vater ist schon lange aus der Kirche ausgetreten, den wird kein Pfarrer beerdigen, vielleicht könntest du das machen. Ich sage, du Olaf, ich komme mal vorbei. Und da bin ich am 1. Januar gleich zu ihm hingefahren. Und das war irgendwie wie im schlechten Krimi. Im Wohnzimmer saß schon der Leichenbestatter. Und der sah aus wie, so Typ, Geier, Glatze, Hakennase. Und die beiden Söhne waren nach dem Stammbuch am Suchen und den Safecode vom Vater wussten sie nicht. Und ich saß da allein mit dem Bestatter. Und dann kommen die beiden Brüder rein und dann zeigen sie mir die Fotoalben vom Vater. Ich kannte ihn gar nicht. Und dann sagt der eine Bruder so ganz zackig, also wir stellen uns das so vor, kleine Gesellschaft, kommen nur so 20 Leute, ein knapper feierlicher Akt, eine kurze Ansprache. Und hier ist schon der Text für die Todesanzeige. Sich zu lösen ist die höchste Form der Entfaltung. Darüber soll ich jetzt bitte einen Vortrag halten. Sich zu lösen ist die höchste Form der Entfaltung. Es wird nur eine Urne dastehen und sein Porträt. Und Vaters letzter Wille war, keine richtige Beerdigung, kein Brimborium, nur Einäscherung und keine kirchliche Feier. Zu seinem 75. hat ihn der Pfarrer noch besuchen wollen. Aber der Vater hat an der Tür nur gesagt, warum sind Sie die letzten 40 Jahre nicht mal vorbeigekommen? Ich habe gefragt, und hat der Pfarrer ihn auch das Gleiche gefragt? Nee, er hat ihn auch an der Tür abgebügelt und ihn gleich weggeschickt. Vater glaubte zwar irgendwie an Gott und an die Natur, an alles, was den Religionen heilig ist, aber es geht ja nur um so einen zelebratischen Rahmen. Bitte ganz ohne Brimborium, bloß kein Vater unser und nix so ein Sülz von dem Kerl am Lattenkreuz. Als der Bruder das sagte, da fiel mir der Kitt aus der Brille. Ich sagte, und jetzt wollt ihr mich einladen? Da habt ihr den Falschen gefragt. Wenn, würde ich nur von dem am Lattenkreuz erzählen. Aber wenn euer Vater das explizit nicht wollte, dann bin ich komplett der Verkehrte. Und naja, Papa, der glaubt ja auch an ein Wiedersehen im Jenseits, sagten sie dann. Glaubt er auch an eine ewige Verdammnis, habe ich gefragt. Und dann haben die Brüder gemerkt, dass wir nicht richtig zueinander finden. Naja, und dann sind wir auseinandergegangen und der eine, der Olaf, kommt noch mit mir in den Flur und sagt, du Andreas, also es tut mir leid, ich hätte dich gerne dazu eingeladen, mein Bruder, der wird das nicht wollen. Aber du könntest ja vielleicht mal meine Beerdigungsansprache halten. Ja, spannend. Hast du dich schon mal damit befasst, mit deiner eigenen Beerdigung? Wie soll die mal ablaufen? Aber selbst das ist noch nebensächlich. Wie geht's denn danach weiter? Gibt's ein danach? Das soll so ein bisschen das Thema der Abende sein. Ist das eine Reise ohne Wiederkehr? Oder kommt man nur in anderer Form wieder? Zweiter Versuch, nächstes Level. Worauf läuft mein Leben hinaus? Und ich möchte heute Abend über die letzte Seite der Bibel reden. Hat jemand eine Bibel mitgebracht? Das ist immer ganz hilfreich, weil dann kann man ganz gut nachvollziehen oder auch kontrollieren, was wird da gesagt. Also wer eine Bibel dabei hat, ganz hinten aufschlagen, und zwar nicht Offenbarung 22, sondern noch weiter hinten. Ganz hinten. Ich will nämlich was sagen zu einer Landkarte in der Bibel.
Das könnt ihr mal umgehen, ihr könnt es einfach verteilen, ne?
Ich möchte etwas sagen zur Topographie der Bibel. Ich glaube nämlich, dass nicht nur Gottes Geist die Heilige Schrift geschrieben hat, sondern dass Gottes Finger auch die Landschaft des Heiligen Geistes geformt hat, des Heiligen Landes geformt hat. Aber dazu später mehr. Also ihr habt ja so ein Kärtchen in der Hand, oder es reicht vielleicht nicht für alle. Das ist eine Karte vom Jordan, dem Fluss, der mitten durch Israel fließt. Und auch ein paar Bilder für die, die noch nie in Israel waren. Ich war noch nie da. War jemand schon mal in Israel? Hand hoch. Aha. Vielleicht könnt ihr mich nachher ein bisschen korrigieren. Es ist nicht von ungefähr, dass zum Beispiel Gott, den Abraham damals schickte, auf ein Gebirge Moria, dass er dort seinen Sohn Isaak opfern sollte. Und 1000 Jahre später führt er König David an dieselbe Stelle und sagt, hier, an dem Ort, da soll mal der Tempel entstehen. Und nochmal 1000 Jahre später, genau an dem Ort, sollte Jesus sterben. Das sind coole Zusammenhänge für die, die sich ein bisschen auskennen oder da so eine Spur aufgreifen wollen. Und so glaube ich auch, dass ganz ohne religiöse Ambitionen das Land Israel sehr, sehr außergewöhnlich ist und uns ganz schön was zeigen kann. Es ist ein Forscherparadies. Und die Besonderheit ist, hier auf dieser Karte, dieser Jordan, der fließt an der absolut tiefsten Stelle der Erde. Der tiefste Grabenbruch überhaupt im kontinentalen Erdrelief. Also unter Wasser gibt es noch tiefere Stellen, das ist klar. Im Marianengraben, aber an der Oberfläche ist das die tiefste Stelle. Dieser Graben, der läuft nicht nur durch Israel, sondern der fängt oben in Syrien an, geht durch Israel, durchs Tote Meer, weiter übers Rote Meer, bis an den Tanganyika-See in Afrika. Ein riesiger, krasser Nord-Süd-Canyon. Und noch heute trennt dieser Graben zum Beispiel das Land Israel von Jordanien und dazwischen fließt dieser Jordan. Eine ganz tiefe Narbe im Land, in der faltenreichen Haut unserer Erde. Und in diesem Graben läuft dieses Flüsschen, der Jordan, und über den möchte ich heute Abend ein bisschen was sagen. Und wenn irgendein Verrückter auf die Idee käme, vom Mittelmeer ein fettes Rohr zu legen, runter nach Jericho, dann würde die ganze Jordanebene hoffnungslos absaufen. So ähnlich wie das Mbamba Champama war, ne? Wenn die Regnitz über die Ufer tritt. Oder wie damals Katrina kam und New Orleans absoff. Der Jordan, er ist der größte Fluss Israels, aber es ist so ein bescheidenes Flüsschen, dass er nicht mal beschiffbar ist. Kannst du nicht mit dem Boot drauf, also mit einem richtigen Schiff. Und trotzdem, wir lesen in der Bibel, dass dieser Fluss früher mal ein bisschen größer war. Zum Beispiel König David brauchte eine Fähre, um überzusetzen bei seiner Flucht. Aber was will ich mit diesem Jordan heute Abend hier sagen? Ihr kennt ja den Spruch, ne? Der ist über den Jordan und so. Links und rechts von diesem Fluss gab es früher, vor über 1000 Jahren, oder ja, doch etwa noch bis ins Mittelalter hinein, große Galeriewälder, einen richtigen Dschungel, ein Dickicht. Links und rechts, ein Kilometer, war ein Grüngürtel, undurchdringlich, aus Palmen und Dornen und allen möglichen üppigen Ufergestrüppen. Und in diesem Wald um den Jordan, da lebten lange Zeit auch Raubtiere. Zum Beispiel weiß man von Löwen. Steht auch in der Bibel, in Jesaja 49, dass dort Löwen sich versteckten am Jordan. Es war richtig gefährlich, diese Gegend zu durchstreifen. So üppig war das da. Der Jordan ist aber nur 250 Kilometer lang. Das war es dann schon. Aber er hat ein riesiges Höhengefälle. Nämlich ganz oben seht ihr den Berg Hermon. Da liegt, obwohl es im Nahen Osten ist, eigentlich immer Schnee. Der ist annähernd 3000 Meter hoch. Ich glaube 2777. Und dann geht es runter und unten das Tote Meer. Weiß jemand, wie tief das liegt?
400 Meter
unter Null. 400 Meter niedriger als der Meeresspiegel. Exakt. Also mindestens 3 Kilometer Höhengefälle hat der kleine Jordan. Und das ist sehr bemerkenswert. Das haben die wenigsten Flüsse. Dieser Jordan, der ist wie so ein Gebirgsbach, der allein zwischen dem Hulesee und dem See Genezareth 200 Meter Höhengefälle zurücklegt. Und das ist nur eine kurze Strecke von 16 Kilometern. Richtig reißend ist er da. Und deshalb hat er auch seinen Namen Jordan bekommen. Ich habe nachgeguckt, wisst ihr, was das übersetzt bedeutet, Jordan? Der Hinabstürzende, der Hinabeilende, das heißt Jordan. Das ist fast wie ein Vortrag beim Volksbildungswerk hier heute Abend, ne? Gar keine Predigt. Der Hinabeilende. Und ich bin der Ansicht, dass uns dieser Jordan einen guten Anschauungsunterricht geben kann für unser eigenes Leben. Dieses kleine Strömchen, so lange wie die Lahn, dieser kleine Fluss, der hat eine große Bedeutung. Wieso spielt da seit Jahrtausenden so viel von Gottes Geschichte? Mit Jakob, mit Josua, der über den Jordan musste, mit Johannes dem Täufer am Jordan, mit Jesus immer am Jordan. Dieser Jordan, der ist ein Gleichnis, behaupte ich mal. Er murmelt uns so eine stille Predigt zu. Ich glaube, er ist ein sehr gutes Bild für dein und für mein Leben. Schau ich mal die Bilder hier an da. Er fängt oben ziemlich klein an, wird aber dann sehr reißend schnell. Am Schluss wird er ein bisschen gemächlicher und dann kommt das Tote Meer. Der Jordan ist wie dein Leben. Er schießt dahin, der Hinabeilende. Wir rasen dem Tod entgegen. Im ersten Schuljahr kommt unser kleiner Gideon nach Hause und sagt, Papa, die Vanessa aus meiner Klasse ist gestorben. Grundschulkind, Lungenentzündung. 2003, Weihnachten, wäre beinahe ums Haar meine Frau gestorben. Sie hatte eine Blutvergiftung und die wurde viel zu spät erkannt. Sie lag 70 Tage im Krankenhaus auf Messerschneide. Unser Leben rast dahin und wir wissen nicht, wann das definierte Ende ist. Noch sind wir quicklebendig, aber wir stürzen unserem Ende entgegen. Mitten in der Bibel, da gibt es den Psalm 90, den Mose geschrieben hat, der Mann Gottes. Und er sagt in Psalm 90, unsere Lebenstage, du schwemmst sie dahin, schnell eilen sie vorbei, wir fliegen dahin. Noch immer ist Fliegen die schnellste Fortbewegungsmethode, ne? So ist unser Leben, das geht feilschnell. Mensch, jetzt bin ich schon Schwiegervater. Womöglich werde ich nächstes Jahr schon Opa, ey. Als flögen wir dahin. Und am Ende wartet das Tote Meer. Das große Sammelbecken, wo der Jordan unweigerlich rein muss. Ich habe meinen Kindern früher die Geschichte erzählt von Jim Knopf. Kennt ihr auch, oder? Lummerland. Ne? Naja, das war so ein Kinderbuchklassiker in meiner Kindheit. Da habe ich erzählt von Lukas, dem Lokomotivführer, und von dem König, dem Viertel vor Zwölften da, und von dem Fotografen. Und dann sag ich, da kam da so ein Findelbaby, der kleine Jim. Was sollte der jetzt noch vom Beruf werden? Und dann sagt meine kleine Tochter damals, vielleicht Friedhofsgärtner? Das ist immer ein guter Tipp, werden immer gebraucht. So sicher wie wir in die Wiege gelegt werden, so sicher werden wir auch in den Sarg gelegt. Todsicher. Es gibt ein spanisches Sprichwort, das heißt, egal ob Bauer oder König, nach dem Spiel landen beide in der gleichen Schachtel. Egal ob Bauer oder König, egal, beide kommen in dieselbe Kiste. So war das auch 1997, als ein Chauffeur ein bisschen besoffen durch Paris fuhr und wie ein Bauernopfer vom Spielfeld gefegt wurde und der Springer Dodi Al-Fayed mit in diesem Auto saß und die Dame Lady Di. Alle drei wurden vom Spielfeld geschlagen. Und auf keinem Grabstein steht very important person. Dann sind alle irgendwie gleich im Tod. Nach dem Spiel des Lebens. Und ich glaube, dass eines Tages viele ganz verstört mit dem Bewusstsein aufwachen, upsala, ich habe ja mein einziges unwiederbringliches Leben irgendwie völlig verkehrt verbracht. War es das schon? Ich saß heute noch im Zug, im ICE, hier nach Bamberg und hatte ein Pärchen, ein älteres Pärchen aus Bayern, mir gegenüber sitzen. Wir haben auch über den Tod gesprochen. Und dann sagte die Frau mir gegenüber, ach, wenn Jesus sehen würde, was heute in der Kirche so läuft, der würde sich im Grab umdrehen. Da habe ich laut gelacht und gesagt, der wird sich ja vielleicht überall umdrehen, aber bestimmt nicht im Grab. Ich möchte zu diesem Bild, diesem Jordan, ein paar Kleinigkeiten sagen, die vielleicht was mit dir zu tun haben. Der Jordan hat, das wusste ich, bevor ich mich damit befasst habe, gar nicht, der Jordan hat drei Quellen. Das ist ganz ungewöhnlich. Drei ergiebige Quellen, und zwar eine im Libanon, eine in Nordisrael und eine in Syrien, auf dem Golan. Und diese drei Quellen, die finden sich bei Caesarea und werden dort eigentlich erst zum richtigen Jordan. Auf der Karte ist ganz klein reingeschrieben, wie die Quellen da heißen. Da Hasbani, Dan und Banyas. Ich war noch nie da, aber ich habe jetzt gelesen, die mittlere Quelle, die ist ein Phänomen. Das ist eine der ergiebigsten Quellen weltweit. Auf einen Schlag tritt da so viel Wasser raus, ist unfassbar. Das ist ein Becken von 30 Metern Breite. Hier euer Saal ist vielleicht 15, noch nicht mal, doppelt so groß, kommt da Wasser hoch. Und das hydrologische Rätsel ist, das Wasser entspringt an einem Punkt, der höher liegt als das Umland. Also da kommt so ein richtiger Wassergeysir hoch, aber Kaltwasser. Das Wasser entspringt an einem Punkt, der höher liegt als das Umland. Das ist ein Hinweis auf etwas, was uns vielleicht zu hoch ist. Drei Quellen. Du hast auch drei Quellen. Schon mal drüber nachgedacht? Vater und Mutter. Und daran ändert auch kein gleichgeschlechtliches Lebenspartnerschaftskonzept etwas. Das wird immer so bleiben. Wir brauchen immer Vater und Mutter für neues Leben. Aber wir brauchen noch jemanden Dritten, nämlich Gott. Und der wird beharrlich geleugnet oder ausgeblendet. Gott ist der Ursprung des Lebens. Heute noch kann kein Wissenschaftler der Welt mit allen Laboratorien und aller Kenntnis irgendeine kleine, funktionierende, lebendige Zelle erzeugen. Schaffen die nicht. Leben kommt aus Gott. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Der Hochzeitspsalm meiner Tochter hieß, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht, Psalm 36. Die Quelle ist Gott. Er ist die Quelle des Lebens. Heute der Mann im Zug, der Bayer, sagte, ich glaube, Charles Darwin war wichtiger als Jesus Christus. Kennt ihr Charles Darwin? Der Begründer der Evolutionstheorie, der sagt, eigentlich ist alles nur eine Folge von Zufällen, eine Höherentwicklung und alles ganz natürlich erklärbar. Aber die Entstehung des Lebens keinesfalls. Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens. Vater, Mutter und Gott sind unsere Ursprünge, stimmt das? Deshalb heißt es auch in den 10 Geboten, dass wir Gott ehren und lieben sollen und Vater und Mutter. Denn diesen dreien haben wir unser Leben zu verdanken. Und das fällt heute bei vielen so unter den Tisch. Auch das Ehren der Eltern. Was machen wir mit dem uns geschenkten Leben? Dieser Jordan, der sprudelt munter los und stürzt sich hinein in das Abenteuer, da die Hänge hinab ins Land Galiläa. Und schon nach ganz kurzer Zeit ist das eine richtig trübe Brühe, weil der so viel Mergel und Lehm mitnimmt. Eine richtig schmutzige Brühe an der Quelle, doch ganz klar. Und plötzlich ist das ein schmutziger, lehmiger, dreckiger Fluss. Das Wasser wird immer mehr angereichert mit Mineralien und Schlamm. In der Bibel finden wir mal die Stelle, da soll ein syrischer General sich im Jordan untertauchen. Und er sagt, wie bitte? Ich? In diese Dreckbrühe? Niemals. Da haben wir in Syrien bessere Flüsse. Da steige ich nicht rein. So dreckig ist der Jordan. Und ich sage euch, auch das trifft auf jeden von uns zu. Wir nehmen in unserem Leben so viel Mist mit. Wir schleppen so viel mit an Ballast. Was schwemmst du in deinem Leben an Mist mit auf? An Altlasten. Und wie schnell geht das, dass Kinder auch ihr Gewissen schon belasten, junge Leute ihr Leben verhunzen? Noch eine schöne Anwendung, wenn man diese Karte sich anguckt, kommt seitlich so ein Fluss rein, der Jabbok. Aber erst nach langer Zeit kommt der Jabbok rein und der bringt nochmal 100% mehr Wasser. Also ab da ist die Wassermenge das Doppelte. Es gibt Zuläufe, den Jarmuk, den Jabbok. Es gibt alle möglichen Einflüsse in unser Leben hinein. Starke Beeinflussungen, die unser Leben mitbestimmen. Und das wäre noch ein Tipp für Eltern hier. Zögert das lange hinaus, dass andere Einflüsse eure Kinder so stark beeinflussen wie ihr selber. Heute wird gesagt, die Kinder, wenn es geht, schon früh in die Kita geben und Mama geht arbeiten. Stopp, seid nicht so dumm. Nutzt das, eure Kinder zu beeinflussen, als Vater und Mutter, solange es geht. Lasst Gott eine wichtige Größe im Leben eurer Kinder sein. Die anderen Einflüsse kommen früh genug und werden übermächtig. Erspart den Kindern starke Einflüsse, wo es noch nicht sein muss. Hier unsere Familienministerin ehemals, die Christina Schröder, die hat ja als erste Ministerin im Amt ein Baby bekommen. Und die war ja so wacker, was weiß ich, 2 Monate später war sie wieder am Start, ne? Oder noch nicht mal. Und dann hat sie ihr Kind so lange weggegeben und ihr Ministeramt ausgeführt. Jetzt ist sie ja aus der Politik ausgestiegen. Und jetzt gab es ein Interview und dann sagte sie, ich denke, ich habe mir selbst viel genommen. Christina, vielleicht hast du auch deinem Mädchen viel genommen, dem Kind. Wenn ihr mal genau auf diese Karte guckt, seht ihr, der Jordan hat noch eine Obskurität, nämlich der teilt sich auf einmal in 2 Hälften und findet sich wenige Kilometer später wieder. Das ist selten bei Flüssen, dass mehrere Flüsse zu einem Fluss zusammenschmelzen, ja, aber dass ein Fluss sich teilt und wieder zusammenkommt, ist nicht ganz so oft. Und so kommen wir in unserem Leben ganz oft an Weichenstellungen, wo man sich entscheiden muss, Hü oder Hot, links oder rechts, ja oder nein. Soll ich zur Rechten oder zur Linken? Und das ist übrigens auch die erste Erwähnung des Jordan in der Bibel. In 1. Mose, Kapitel 13, Vers 10. Mein Geburtsdatum, 13.10. Ich hatte letzte Woche Geburtstag. 13.10. Da steht hier, Lot sah sich um in der Gegend und dann sah er die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war. Da die Gegend von Sodom und Gomorra, und die wählt er sich. Da kommt zum ersten Mal der Jordan in der Bibel vor. Lot, der sagte damals, boah, das ist ein Siedlungsgebiet, da will ich hin. Sodom, Gomorra. Abraham sagt, wenn du willst, dann nehme ich, was übrig bleibt. Ich gehe nach Hebron. Und so kommen wir immer wieder in unserem Leben an Scheidewege, wo wir entscheiden müssen. Wo geht's lang? Wie geht's weiter? Der Jordan, der stürzt dann runter bis in diesen Hulesee und in den See Genezareth. Aber in diesen Seen, da kommt er immer wieder zur Ruhe und wird ganz klar. Der See Genezareth, wunderschön klares Wasser. Nach der wilden Fahrt kommt eine Ruhephase und wieder wilde Fahrt und wieder eine Ruhephase. So ist auch mein Leben. Immer wieder dieser Wechsel. Es geht mal voll rund und dann auch mal endlich wieder ein bisschen Entspannung. Volle Anforderungen und Erholung. Werktage und Sonntage. So muss das sein. Und hoffentlich ist so ein Abend wie hier auch mal so eine Phase, wo du zur Ruhe kommst und wo es vielleicht ein bisschen was klärt. Der Jordan, der ist so verschnörkelt und verschlungen wie die Mosel, der ist wohl, wenn man ihn auseinanderzieht, dreimal so lang, so sehr meandriert er, macht sehr viele Umwege, wie auch wir in unserem Leben. Sehr viele Umwege durch Hindernisse, durch Hemmnisse. Wie wurde eigentlich früher dieser Jordan überquert? Wie kam man über ihn drüber? Das war gar kein Problem. Es gab überall so Furten, seichte Stellen, so ähnlich wie Schweinfurt oder Frankfurt, ne? So eine Stelle, wo man ziemlich gefahrlos über den Fluss drüber kann. Aber man findet am Jordan nur ganz oben Furten und je weiter man nach unten kommt, umso weniger. Klar, der wird ja immer größer, immer reißender, immer tiefer. Man findet oberhalb des Sees Genezareth 20 Furten und darunter nur noch vereinzelt. Und das ist auch eine Botschaft. In deinem Leben wird es irgendwann immer schwerer, die Seiten zu wechseln. In deiner Jugend, in der Kindheit geht es noch ganz leicht. Aber je später, umso schwerer wird es, diesen Grenzfluss zu überqueren. Je näher wir dem Toten Meer kommen, umso unmöglicher wird das. Je älter man wird, umso seltener kommt eine Chance, die Seiten zu wechseln. Ich habe es oft erlebt, dass alte Leute so in ihrem Flussbett eingegraben sind, in ihren festen Gleisen, da geht nichts mehr. Das Tote Meer, der am tiefsten gelegene Binnensee der Erde, der hat keinen Abfluss. Das wisst ihr, ne? Die Bibel sagt, alle Flüsse fließen ins Meer. Mit Ausnahme des Jordan, der fließt ins Tote Meer, in diese absolute Sackgasse rein. Kein Abfluss. Und auf dieser letzten Wegstrecke, wo der Jordan dann als Süßwasserfluss, als herabeilender in das Tote Meer fließt, am Schluss wird er ganz ruhig, behäbig. Und dann, sobald er in dieses Tote Meer fließt, kippt sofort der Wasserhaushalt. Die Brühe ist auf einen Schlag sowas von tot. Da kann nichts drin leben. Es gibt kein kleines Fischlein im Toten Meer. Nichts mehr. 33% Salzgehalt, das ist das Zehnfache von den sonstigen Weltmeeren. 10-mal so salzig die Lake da. Worauf läuft mein Leben hinaus? Das Gleichnis passt. Wir sprudeln munter ins Leben und am Schluss landen wir alle in diesem toten Meer. Ohne Ablauf, ohne Ausweg, oder? Worauf läuft unser Leben hinaus? Aber dieser allerletzte Punkt, das Tote Meer, ist nicht die Endstation. Kennt ihr noch den Literaturpapst Reich Ranitzky? Der wurde, ich glaube, er wurde in die 90, ne? Der wurde interviewt 2013, ob er Angst hat vor dem Sterben. Und dann sagte er, der Tod ist nichts anderes als unser Übergang vom Organischen ins Anorganische. Und das ist ein seelisches Nichts. Am Anfang ist die Brühe noch Süßwasser und frisch und voller Leben, aber nach dem Tod ist Ende Gelände. Dann wird man anorganisch, du kompostierst und das war's. Tatsächlich, das Erstaunliche ist, mit dem Jordan geht's doch weiter. Denn das Tote Meer, das verdunstet das Jordanwasser, und zwar genau in dem Maß, wie es nachläuft. Der Pegel des Toten Meeres bleibt ungefähr immer gleich, obwohl der Fluss die ganze Zeit nachschiebt. 15 Meter des Wasserspiegels im Jahr werden verdunstet. Gerade so viel, wie der Jordan herbeischaffen kann. Und dort am Toten Meer stehen Hinweistafeln: Vorsicht, nicht trinken, darf auf keinen Fall in die Augen kommen. Und dazu möchte ich einen Vers vorlesen aus dem Buch Prediger. Da sagt der weise Salomo in Prediger 12, Vorsicht, ehe zerrissen wird die silberne Schnur, zerschlagen die goldene Schale, zerbrochen der Eimer am Quell und zerschlagen das Rad an der Zisterne und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen ist, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Das habe ich auch heute im Zug versucht, diesem Bayern zu sagen. Sie werden sterben, ich auch, aber unser Geist, er geht zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Und dort haben wir unser Leben zu verantworten. Darauf läuft mein Leben hinaus. Denn Gott schuf uns Menschen aus Erde, aus Materie. Und sein Atem, sein Geist gab uns das Leben. Und so wurden wir ein lebendiges Wesen, eine Seele. Und irgendwie hat jeder von uns die Ahnung. Er weiß das. Da ist mehr. Da geht's weiter. Da ist eine Ahnung von Ewigkeit. Ich darf nicht allzu lange machen. Ihr werdet schon ein bisschen müde, oder? Aber eine Sache ist mir noch ganz wichtig. Dieser Automatismus, so wie der Jordan da runter stürzt und ins Tote Meer fließt, der ist mal durchbrochen worden. Und zwar ziemlich spektakulär. Der Jordan, der stand mal plötzlich still. Dieser Herabstürzende, der wurde mal aufgehalten. Und dazu will ich jetzt noch was sagen. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn ich zu viel hier in Bildern rede. Ich möchte nämlich noch zu sprechen kommen auf Jesus, der diesen Automatismus, dass wir alle im Tod, im todsicheren Tod enden, durchbrochen hat. Und er hat das symbolisiert bei seiner Taufe, denn Jesus hat sich nicht irgendwo in so einem Mosaikbecken in Jerusalem taufen lassen oder in irgendeinem Swimmingpool in Bethlehem, sondern er ging an den Jordan, an die allertiefste Stelle dieser Erde. Und dann ging er nicht nur an den tiefsten Punkt, sondern er ging in den Jordan hinein und er wurde getauft, noch unters Wasser, tiefer geht's nicht. Und dann sagte er: Aber ich habe eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie bin ich beengt, bis die vollbracht ist? Da, wo Jesus getauft wurde, lesen wir in der Bibel, da tat sich plötzlich über ihm der Himmel auf. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das war. Aber heißt es, dass in diesem Moment eine Taube herabkam, der Heilige Geist in Gestalt einer Taube, auf ihn. Da tat sich auf einmal der Himmel auf. Da war auf einmal ein Kontakt mit dem Jenseits. Dazu werden wir auch morgen noch was hören. Und ich bin überzeugt, dass Jesus der Schlüssel ist. Wie kommen wir aus diesem Automatismus raus? Leben, sterben, Ende. Aus dieser Zwangsläufigkeit. Und dazu gibt es eine Geschichte in der Bibel, die finde ich faszinierend. Vorne im Alten Testament, nämlich in Josua, in diesem Buch, wo es darum geht, dass das Volk Israel aus Ägypten herauswanderte, aus der Wüste. Und dann sollen sie in dieses verheißene Land hinein. Immerhin haben sie 40 Jahre gebraucht, sind sie durch die Wüste geeiert. Und dann kommen sie an diesen Jordan, das lesen wir in Josua 3. Und dann wollen sie dort hinüber, aber Panne, was ist gerade los? Das heißt, es war gerade die Schneeschmelze oben im Hermon. Der Jordan war gerade reißend wie nie. Er war überall an seinen Ufern. So wie hier, regnet es vielleicht im März, was ich weiß nicht. Der Jordan war überall seine Ufer. Und dann stellt euch erstmal vor, da steht da ein riesiges Volk mit dem ganzen Tross, mit allen Tieren und Kindern. Und dann sagt Gott so, und jetzt hinübergehen. Das ist ein bisschen ungünstig, oder? Jetzt mit Mann und Maus darüber, das ist Selbstmord. So einen reißenden Fluss bei Hochwasser zu überqueren, das machen wir nicht mit. Aber dann sagt Gott, Moment, ich will euch zeigen, wie das geht. Hier, ihr Priester, kommt mal mit dieser Bundeslade, mit diesem Kasten, mit diesem vergoldeten, edlen Kasten. Der muss 2000 Ellen vorausgehen, also ein Abstand von fast einem Kilometer. Warum? Damit jeder das sehen konnte. Alle, beinahe 3 Millionen Menschen, die es damals waren, alle sollten mit Abstand sehen, was jetzt kommt. Und dann sehen sie, wie dieser Kasten getragen wird, auf dieses Flussufer zu. Und dann denken sie, wow, Josua ist schon ein Draufgänger. Wir werden gleich sehen, wie diese Kiste erbaden geht und weggespült wird. Aber in dem Moment, wo diese Träger den Fluss berühren, passiert was Unglaubliches, nämlich das Wasser fließt auf einmal nicht mehr, sondern der Fluss fließt ab und es ist Stillstand. Es wird sogar erklärt, dieses Wunder, nämlich ganz schön weit oberhalb bei einem Örtchen namens Adam, da gab es wahrscheinlich einen starken Erdrutsch. Dort wurde das Wasser abgeschnitten. Ich habe jetzt in der Quelle gelesen, im Jahr 1927 verursachten Erdstöße an eben dieser Engstelle einen Zusammenbruch der hohen Tonuferwände und das Jordanwasser staute sich über 21 Stunden lang. Aber das Wunder war natürlich, dass genau da, wo Josua sagte, so jetzt geht, dass da plötzlich der Jordan stoppte. Und ich muss sagen, wäre meine Frau damals dabei gewesen, die hätte gesagt, nee, nee, und jetzt gehe ich gerade nicht darüber. Stell dir mal vor, wenn der Jordan nicht mehr fließt, was bedeutet denn das? Ja, der staut auf. Und gleich kommt da so ein Schlamm-Tsunami. Jetzt durchgehen, das ist der totale Wahnsinn. Auf keinen Fall. Also nicht mit meinen Kindern. Lieber nicht in das Flussbett steigen. Ich wohne mittlerweile im Sauerland. Da hatten die Engländer die Idee, im Krieg, um die Deutschen so richtig zu schwächen, die Talsperren zu bombardieren. Und die haben es geschafft, die Möhne-Talsperre mit so Rollbomben kaputt zu kriegen. Und dann gab es plötzlich genau so einen Schwall bis ins Ruhrgebiet hinein. Und da sind auch über 3000 Menschen ertrunken. Genau das hätte damals jeder rational denkende Mensch sagen müssen. Ich gehe doch nicht da rein. Das ist doch Wahnsinn. Aber wir lesen hier in Josua 3, dass sie alle mit Mann und Maus an dieser Lade vorbei durch diesen Fluss gehen und dann auf die andere Uferseite kommen, und zwar genau gegenüber von Jericho, dieser Festung. Sie können durchgehen durch diesen Todesfluss, durch diese Bedrohung. Sie kommen unbeschadet am anderen Ufer an. Man kann vom Tod ins Leben überwechseln. Man kann aus der Wüste nach Kanaan rüberkommen. Das geht. Es ist verblüffend, dass genau da, in dieser Gegend, wo der Jordan damals aufgestaut wurde, das ist die Stelle, wo sich Jahrhunderte später Jesus taufen lässt. Dort in dieser Gegend. Und ich bin überzeugt, dort ist was passiert. Dort hat ein todsicheres Gericht stattgefunden oder wurde aufgehalten. Es heißt in der Bibel in 1. Korinther 15, Vers 22, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. So wie wir durch unseren Stammvater Adam alle in die Misere gekommen sind, Sünder sind, so kann Christus uns lebendig machen. Der Ort hieß genau Adam. Und dieser Jesus, der hat behauptet, und lasst es mal auf der Zunge zergehen, was hier steht, er hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Der ist vom Tod ins Leben hinübergewechselt. Und dann sagt er weiter, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie gehört haben, werden leben, denn Gott hat ihm Gewalt gegeben, Gericht zu halten. Hier entscheidet sich ewiges Leben oder ewiger Tod. Genau hier. So wie damals dieses Volk an diesem Ufer stand und dachte, das ist doch Wahnsinn. Das kann ich nicht glauben. Das geht gar nicht. So hören heute viele die Botschaft von Jesus, das Evangelium, und sagen, das glaube ich nicht. Aber Jesus sagt, wer dem glaubt, der hat ewiges Leben. Der wechselt über vom Tod ins Leben. Am Schluss will ich noch eine Begebenheit erzählen, die ist uns passiert im Allgäu. Wir fuhren als Familie mit dem Wohnmobil mal da runter, Neuschwanstein, und wollten am Forgensee campen oder stillhalten. Und dann kommen wir dahin an den See und was ist passiert? Er ist abgelassen. Das machen die wohl jedes Jahr, irgendwann im Frühsommer oder im Frühjahr. Und wir hatten eigentlich gedacht, die Kinder könnten so ein bisschen da planschen. Und es sah aus wie eine Mondlandschaft, alles nur Schlamm. Und dann spielen meine Kinder da in diesem Schlamm rum und auf einmal schreit unser Nathan, boah, ich habe was gefunden, aus Gold. Und dann holen wir das und bücken uns, kramen das da raus, kratzen den Schlamm ab. Da war so ein kleines Päckchen und wir haben es spannend gemacht vor den Kindern, haben es auseinandergebacken. Da war das ein Stück Papier eingewickelt in so Zellophan mit einem Goldschnur umwickelt. Und dann war das eine Lebensbeichte. Da hat jemand gesagt, hiermit verpacke ich all meinen Müll, meinen Mist, alles, was mich belastet, alle meine Sorgen, meinen ganzen Schrott und werfe es in diesen See. Der See soll es für mich tragen. Ich kann das nicht mehr tragen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Irgend so ein Erleichterungsritual. Hat jemand da wahrscheinlich beim Paddeln auf dem Forgensee über Bord geworfen. Und wir kramen das wieder hervor. Dieses Bekenntnis, wo jemand dachte, jetzt bin ich es los. Der eine hat gedacht, er bekäme Ablass und dann haben die den See abgelassen und der ganze Mist kommt wieder hoch. So wird man seine Schuld nicht los. Mit irgendwelchen Ritualen oder Entlastungsversuchen, sondern so wie ich es eben erzählt habe, weil Jesus in den Tod hineingegangen ist, der es nicht musste. Er hat die Flut, die Todesflut aufgehalten. Er ist der Damm, der uns hinübergehen lässt. Er sagt wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern der ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Darauf läuft unser Leben hinaus. Und ich hoffe und wünsche und bete, dass das hier jeder glauben könnte. Vielleicht noch als Special für Leute, die das mal gerne nachprüfen wollen. Eines Tages wird sogar dieses tote Meer wieder quicklebendig. Steht hier in der Bibel drin. Und das ist auch meine Hoffnung als Christ. Eines Tages wird sogar der Tod hinweggetan sein. Das sagt die Bibel auf den letzten Blättern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und morgen geht's weiter.